Erst als die Dame in der Tür verschwunden war, kam aus dem nachfolgenden Gesindewagen der kleine Kuno hervorgeklettert. »Ei, Junker«, rief eine rotwangige Magd ihm zu, »habt ihr eine schöne Mutter jetzt?« Aber der Knabe runzelte die Stirn und sagte trotzig, »Es ist nicht meine Mutter.« Und der alte Hausmeister, der eben von der Begleitung der Herrschaft zurückkam, sagte finster zu der Dirne, »Siehst du denn nicht, dass das der Sohn der guten Gräfin ist?« Und dem Knaben zärtlich in die blauen Augen sehend, nahm er ihn auf seinen Arm und trug ihn in sein väterliches Haus. Dort waltete denn von nun an die fremde Frau. Das Gesinde pries ihre Leutseligkeit, und die Armen im Dorfe meinten bald, sie habe eine noch freigebigere Hand als die Verstorbene. Nur auf die Kinder sehe sie gar nicht, und auch seine Not könne man ihr nicht so klagen wie einst der guten Gräfin. Während sie aber die meisten der Schlossbewohner mit ihrer Schönheit bestrickte, hatte der Hausmeister nur kalte Blicke für sie. Es missfiel ihm, dass sie auch an Werktagen, wie er sagte, geschmückt wie eine Jezabel einherging. Er traute den Liebkosungen nicht, womit sie zuweilen in seiner und des Grafen Gegenwart den kleinen Kuno überschüttete. Und auch den Knaben selbst gewann sie nicht damit. Er hatte für sie nichts als ein schweigendes Anstarren. Und wenn ihre Arme und Augen ihn losließen, so rannte er hinaus ins Freie, holte seine kleine Armbrust und schoss nach einem Holzvogel, den der Hausmeister ihm geschnitzt hatte. Oder er saß abends in der Stube seines alten Freundes und bilderte in einem großen Buche von den Freuden des edlen Weidwerks. Der gute Graf aber sah nichts als die Schönheit seines Weibes. Wenn er in das Zimmer und ihr entgegentrat, so stand sie lächelnd, bis er sie umfing. Hatte sie der Tür den schönen Nacken zugewandt, so hob sie wohl das Handspieglein, das ihr an güldener Kette vom Gürtel herabhing, aus den Falten ihres Seidenrockes und nickte dem Eintretenden daraus entgegen. Als aber das Frühjahr wieder kam, da befiel den Knaben ein Fieber, das er sich im feuchten Moose des Waldes geholt hatte, und er lag in unruhigem Krankenschlummer in seinen Kissen. Neben dem Bette stand der Stuhl der guten Gräfin mit der geschnitzten Lehne und dem blauen Sammetpolster, auf dem sie so oft vor dem Spiegel des Meisters Cyprianus gesessen hatte, einst, als in der Frühlingsluft die Veilchendüfte zu ihr ins offene Fenster wehten. Jetzt blühten draußen wieder einmal die Veilchen, aber der Stuhl stand leer. Die schöne Stiefmutter war zwar auch zugegen und saß neben dem Grafen zu Füßen des kleinen Bettes, denn sie sah es wohl, wie der Vater um sein Kind sorgte und wollte es an sich nicht fehlen lassen. Da rief der Knabe aus seinem Fieber, »Mutter, Mutter!« und hob sich mit offenen Augen aus seinen Kissen. »Hörst du, mein Gemahl«, sagte die schöne Frau, »unser Sohn verlangt nach mir.« Als sie aber aufstand und sich zu ihm neigte, da streckte das Kind an ihr vorbei seine Arme nach dem leeren Stuhl der guten Gräfin. Der Graf erblasste, und von dem Leid plötzlicher Erinnerung bezwungen, fiel er neben dem Bette seines Sohnes in die Knie. Die stolze Frau trat zurück, und indem sie heimlich die kleine Faust um ihren Gürtel ballte, verließ sie das Gemach, um es nicht wieder zu betreten. Doch der Knabe wurde gesund, auch ohne ihre Pflege. Bald darauf, als draußen die Rosenknospen ausschlugen, genas die Gräfin eines Söhnleins. Der Graf aber wusste nicht, weshalb es ihm so schwer aufs Herz fiel, als der kleine Kuno ihm mit dieser Nachricht entgegensprang. Zwar ließ er auch jetzt sein Ross aus dem Stalle führen, um mit seinen Gedanken in die Heide hinauszureiten, aber nicht, um sie jubelnd über Flur und See zu rufen. Als er eben im Bügel saß, hob der alte Hausmeister den kleinen Kuno zu ihm auf den Sattel und sagte, »Vergesst den Sohn der guten Gräfin nicht!« Der Vater schloss die Arme um sein Kind und ritt mit ihm bergauf und ab, bis die Sonne hinabgesunken war. Als sie aber bei der Heimkehr unter den Fenstern der Kapelle vorüberritten, in der die gräflichen Grabgewölbe waren, da ließ er sein Ross langsamer gehen und raunte in das Ohr des Knaben: »Vergiss ihrer nicht, denn Mutterlieb ist nur einmal auf der Welt.« Als bei seinem Eintritt in das Zimmer der Wöchnerin die Wartefrau den Neugeborenen in seine Arme legte, überfiel ihn aufs Neue das Heimweh nach der Toten, und er wusste es plötzlich, dass sie doch allein die Frau seines Herzens gewesen war. Der Knabe, obwohl sein eigen Blut, war ihm wie fremd, weil er nicht auch aus ihrem Blute war. Die Augen der Gräfin, welche bald schöner als je aus ihren Wochen erstanden war, übten fürder keinen Zauber mehr auf ihn. Einsam ritt er durch die Felder. Ein Wort des Meisters Cyprianus stand wie in dunkler Schrift vor seinen Augen. Rückwärts zu leben ist auch durch Gottes Hilfe nicht vergönnt. Indessen wuchsen die beiden Knaben zusammen auf, und bald zeigte sich eine große Liebe zwischen ihnen. Als der kleine Wolf erst mit ins Freie konnte, wurde Kuno sein Lehrer in allen Künsten, die von den Knaben geübt werden. Er ließ ihn über Felsen und auf Bäume klettern. Er schnitzte ihm die Bolzen für seine kleine Armbrust und schoss mit ihm nach der Scheibe oder wohl gar nach dem unerreichbaren Raubvogel, der über ihnen im Sonnenglanz revierte. So war wieder einmal der Winter herangekommen, als eines Abends ein Mann in der Uniform eines kaiserlichen Feldobristen mit seinem Diener in den Schlosshof geritten kam. Hager hat er geheißen, und ein hagerer, knochiger Mann soll es gewesen sein, mit eckiger Stirn und kleinen, grimmen Augen. Der struppige, strohgelbe Bart, so heißt es, habe ihm wie Strahlen vom Kinn und von den Nasenflügeln abgestanden. Er nannte sich einen Vetter von dem ersten Gemahl der Gräfin und war, wie er sagte, nur auf Besuch gekommen. Aber er blieb von einer Woche in die andere und wurde allmählich als sein ständiger Hausgenosse angesehen. Der Graf hatte sich anfänglich um den Besuch gar nicht gekümmert, aber der Obrist zeigte sich bald als einen Meister des edlen Weidwerks, und als der erste Schnee gefallen war, zogen die beiden Männer zusammen in das Tannendickicht, und von nun an hörte man fast täglich das Toben der Rüden und das Horrido der Jäger durch den stillen Wald. Eines Nachmittags, bei einer Sauhatz, tönte das Hüfthorn des Obristen aus einem entlegenen Talgrunde, worin er ohne Gefolge mit dem Grafen sich verloren hatte. Und als der Rüdenmann und die Jäger, dem Rufe folgend, dort zusammentrafen, sahen sie das Wildschwein verendet zwischen den Tannen liegen. Daneben aber lag auch der Graf in seinem Blute.